Früher hatte ich die Erwartung, dass alle Einzelpersonen das Maximum machen sollten. Und die habe ich irgendwann abgeschrieben und gesagt, nein, ich mache das, weil es für mich so besser stimmt und weil ich meiner Familie und meinen Nachkommen gegenüber das bessere Gefühl habe, wenn ich mich so verhalte, wie ich das einigermaßen vernünftig finde. Aber ich erwarte das jetzt nicht von allen anderen.
Kommt das gut? Ganz ehrlich, wir wissen es auch nicht.
Aber wir finden es zusammen raus. Im Podcast «Gegen Zukunftsangst».
Mit dem Simon Storz und dem Nico Leuenberger.
Staffel 1. Das mit dem Klima. Kommt das gut? Herzlich willkommen bei «Kommt das gut?», einem Podcast gegen Zukunftsangst und Klimaangst in dieser ersten Staffel. In dieser Folge reden wir über die Energie, über Strom, aber auch andere Formen. Simon, bist du dir sicher, heute Morgen, wo du aus dem Haus bist, hast du das Licht abgestellt? Oder brennt das echt noch?
Ich bin sicher, dass ich es abgestellt habe, aber ehrlich gesagt komme ich manchmal am Abend heim und es brennt. Ich habe so ein System, das ich mit dem, über das Handy kann anstellen und abstellen kann. Manchmal vergisst man da irgendwas. hast du abgestellt alles?
Ich habe abgestellt, ich bin sogar sicher, wir haben im Bad noch so ein kleines Licht, das vor allem in der Nacht immer brennt, damit die Kinder das WC finden. Mhm. Ich habe sogar das heute Morgen noch abgestellt. Aber das wäre heute eine Frage für meinen Gast. Also angesichts davon, dass wir logischerweise auch ein LED-Lämpchen haben und dass wir im Moment für alle möglichen Sachen Unsummen von Energie verbrauchen, kommt es wirklich noch so darauf an, ob das eine Lämpchen bei mir daheim brennt oder nicht. Aber das frage
ich mich. Frage. Mir ist das als Kind immer eintrichtert.
Ja, mir auch, das ist mega wichtig.
Wenn du aus dem Raum rauslaufst. Und meine Mami hat gesagt, wir wollen keine neuen AKWs, du musst das Licht abstellen.
Ja, aber mittlerweile habe ich eben das Gefühl, wenn ich einmal weniger am Tag bei ChatGPT etwas frage, habe ich wahrscheinlich das Licht von daheim wieder drin. Aber das können wir nachher schauen. Wir wollen wie immer anfangen mit ein paar Zahlen und Fakten zu Energie. Und Energie ist eben höchste Zeit, dass wir in diesem Podcast darüber reden, weil Energie ist mit Abstand der grösste Verursacher von Klimagas. Etwa 3/4 von allen Treibhausgasemissionen der Welt kommen von der Energieproduktion. Und am meisten ins Gewicht fällt da Strom und Wärme. Das allein ist etwa 1/3 von allen Treibhausgasemissionen der Welt.
Jetzt ist ja das sehr unterschiedlich, welches Land woher die Energie bezieht. In der Schweiz haben wir ja das Glück, sage ich mal, in den Alpen zu wohnen und Zugang zu Wasser zu haben. Das heisst, wir leben zu einem Grossteil von Wasserkraft, ungefähr 60% sind es plus minus. Wir haben ungefähr 30% Kernkraftenergie, sehr grob gerundet, und dann etwa 14% Photovoltaik. Und zum Beispiel noch verschwindend klein ist der Wind im Moment in der Schweiz.
Und noch als letzter so Fakt, den wir nachher geschaut haben, wir werden nachher eben auch über künstliche Intelligenz reden. Wir wissen alle, die Rechenzentren, die brauchen brutal viel Energie. Und du hast mal noch nachgeschaut, wie viel das wirklich ist, gell?
Ja, die Internationale Energieagentur IEA, die schätzt, dass man bis 2030, also das ist jetzt noch etwa 4 Jahre weg, etwa 1000 Terawattstunden weltweit brauchen. Also es werden Petawattstunden für die Nerds. Das ist etwa 16 Mal der Gesamtschweizer Energieverbrauch, der einfach für Rechenzentren, insbesondere für KI, drauf geht. Und ich glaube, dort müssen wir schon ein bisschen darüber reden mit unserem heutigen Gast. Was heisst das eigentlich, wenn es so einzelne Branchen gibt? Das ist jetzt ja nur eine, die so viel Energie frisst. Was kann ich denn da noch machen?
Ja, dann nehmen wir doch dazu. Unser Gast, Thomas Elmiger, steht bei uns im Studio. Thomas, du bist Redaktionsleiter von der Energieexperten. Das ist eine Informationsplattform von der EKZ. Sag noch ganz kurz EKZ ausformuliert.
Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich ist die offizielle Firmenbezeichnung. Wir versorgen etwa 1 Million Leute, vorwiegend im Kanton Zürich, mit Strom und machen aber auch zum Beispiel Energieberatung. Dort bin ich daheim und dort darf ich eben die Leute online über Energie informieren und wie man am besten damit umgeht.
Und du hast das Licht heute Morgen brav abgestellt daheim?
Ich bin gar nicht sicher, ob es noch brennt hat, wo ich gegangen bin, weil es wird relativ schnell hell ja mittlerweile, und ich bin nicht der, der am frühesten aus dem Haus geht. Also, ich könnte es jetzt nicht genau sagen.
Das ist aber genau die gefährliche Jahreszeit, wenn man am Morgen noch Licht braucht und dann beim Gehen ist es aber schon so hell, dass einem eben nicht mehr auffällt, dass die Lampe noch brennt.
Genau, wobei beim Licht hat man schon sehr viel Energie gespart. Es gibt zwar immer noch Leute, die daheim zufrieden sind mit ihrer Halogenbeleuchtung und finden, das sei einfach ein super Licht, aber bei uns ist schon alles umgerüstet. ich könnte jetzt da nicht mehr wahnsinnig viel zusätzlich sparen. Und ich denke, seit man eigentlich nur noch stromsparende LED-Beleuchtungen kaufen kann, ist das auch nicht mehr unser Hauptproblem.
Also eben, dann muss ich ein bisschen weniger schlecht, also nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit Vollbeleuchtung mache, aber das ist wie, glaube ich, nicht der relevante Hebel, wo ich mir mega muss ein schlechtes Gewissen machen, wenn ich es mal vergessen, oder?
Genau, also es lohnt sich immer noch und die LED-Lampen gehen nicht kaputt, wenn man sie ständig ein- und ausschaltet. Von dem her, man kann es immer noch gut machen und es ist sinnvoll, dass man es immer abschaltet. Also an dieser Regel, die wir von unseren Eltern mitgenommen haben, würde ich jetzt nichts ändern. Aber es ist sicher auch nicht der grösste Hebel. Und wie du vorher gesagt hast, der KI-Strombedarf, wenn man da eine Zeit lang das Rechenzentrum Aufgaben für einen erledigen lässt, der fällt wahrscheinlich bald mehr ins Gewicht.
Ja, über so Hebel und unsere Möglichkeiten werden wir reden im Laufe des Podcasts. Zuerst aber, Thomas Elmiger, wie siehst du so die Gesamtentwicklung, gerade auch in der Schweiz, von der erneuerbaren Energien? Das geht ja vorwärts. Geht es schnell genug?
Ja, also bei der Photovoltaik ist bis jetzt eine erfreuliche Entwicklung festzustellen gewesen. Die 14% von der inländischen Stromproduktion, die du erwähnt hast, das ist eigentlich eine Zahl, die sagt, wir sind auf Kurs. Allerdings ist jetzt dort eher wieder ein Abbremsen feststellbar. Es werden nicht mehr ganz so viele Solaranlagen gebaut wie noch vor ein, zwei Jahren, wo der grosse Boom stattgefunden hat. Und insgesamt kann man sagen, andere Länder in der näheren Umgebung, die haben uns überholt oder sind uns voraus, was jetzt neue erneuerbare Energie betrifft. Die Schweiz hat sich da ein bisschen lang auf der relativ CO2-armen Stromproduktion von viel Wasserkraft und ein bisschen Atomkraftwerk ausgeruht.
Wer ist uns da voraus?
Also in Deutschland beispielsweise hat man sowohl bei der Solarenergie wie auch bei der Windenergie einen rechten Vorsprung auf die Schweiz. Und allein in Österreich stehen, glaube ich, etwa 1300 oder 1400 Windkraftanlagen. Wow. Das ist im Vergleich zu den vielleicht 45, die wir in der Schweiz haben, ist das ein enormer Unterschied. Und die sind ja jetzt nicht so viel grösser als wir.
Also eben, es ist nicht schwarz-weiß. Wir machen viel, es passiert viel. Gleichzeitig gibt es noch viel zu tun. Wo stehst du persönlich, wenn es eben um Klimaangst geht? Du tust dich beruflich die ganze Zeit mit diesen News auseinandersetzen. Du weißt viel, du siehst viel, du liest viel, du siehst, was läuft, du siehst sehr viel, was nicht läuft, global. Wie geht es dir da persönlich, wenn du in die Zukunft schaust?
Schauen wir zuerst mal schnell ein bisschen zurück. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, dass ich jetzt mit diesen Themen arbeiten darf? Das war ein Wunsch von mir und das ist eigentlich aus der Motivation herausgekommen, dass ich eben mehr wollte machen in die Richtung und musste sagen, es langt mir nicht, in der Freizeit mich mit diesen Klimasorgen, würde ich jetzt mal sagen, die ich habe und die ich für die kommenden Generationen habe, zu beschäftigen, sondern ich will da mehr Zeit investieren können, als ich noch übrig habe neben dem Arbeiten. Und darum wäre es am einfachsten, ich könnte gerade auf diesem Themengebiet arbeiten. Und glücklicherweise habe ich die Stelle bei EKZ gefunden, wo ich jetzt andere kann darüber informieren kann, wie es so um die Energiewelt steht und wie man Energie am besten würde einsetzen würde.
Mit was für Menschen hast du in deinem Job zu tun? Sind das Menschen, die auch besorgt sind und etwas machen wollen, die vielleicht gar nicht wissen, was man machen sollte? Oder sind das Menschen, die so völlig übereifrig dich noch nach noch besseren Tipps fragen?
Sowohl als auch. Also es gibt Leute, die bei uns im Blog Artikel kommentieren, die schon absolute Experten sind. Und es gibt auch, wenn wir irgendwo an einer Messe, zum Beispiel einen Messestand haben, wo wir Publikumskontakt haben, Leute, die vorbeikommen, um sich einfach nur bestätigen zu lassen, dass sie schon alles Mögliche gemacht haben und auf einem guten Weg sind. Und dann gibt es aber auch häufig die anderen. Also wir machen noch Werbung für unsere Blogbeiträge auf Facebook zum Beispiel. Und da gibt es natürlich auch all die Vorurteile und Mythen, die verbreitet werden heute. Von Leuten, die die Energiewende nicht lustig finden oder sogar wieder bekämpfen. Und mit denen bin ich natürlich auch häufig konfrontiert.
Wie gehst du dort um mit dem, eben wenn dir das so ein bisschen entgegenschlägt?
Also ich habe die Idee aufgegeben, ziemlich schnell, dass ich die Leute könnte von irgendetwas überzeugen, weil wenn sie nicht daran glauben oder schon felsenfest überzeugt sind von irgendwelchen YouTube-Videos, wo sie gesehen haben, dass das die richtige Meinung oder der richtige Weg ist oder dass sie da die richtigen Fakten gefunden haben, dann ist das wertlos. Aber ich probiere amig doch mit möglichst vielen Fakten und Links zu gut recherchierten Artikeln zu dokumentieren, dass die Realität eben eine andere ist. Und das mache ich vor allem mit Rücksicht auf die noch Mitlesenden, die es ja dann auch gibt bei so Kommentarspalten, dass die Chancen haben, um beide Sichten oder eben die richtige Sicht auch noch zu sehen.
Mhm. Und insgesamt habe ich aber das Gefühl, der Energiebereich, ich finde es ein faszinierendes Thema von der Anwendung, von mir persönlich, aber auch global, was läuft, gerade um auch gewisse Hoffnungen. Also es gibt immer wieder News, die mich da recht hoffnungsvoll machen. Und es gibt so eine Grafik, ich glaube, ich bin gar jetzt die Todsünde von einem Audio-Podcast, weil es gibt eine mega faszinierende Grafik, die ich euch gerne möchte zeigen und auch unsere Hörerinnen und Hörer sehen sie nicht. Wir verlinken sie euch natürlich verlinken in den Shownotes. Aber ich weiß nicht, Thomas, ob du die kennst. Basiert auf Daten von der Internationalen Energieagentur und man sieht einen Jahresverlauf. Sie fährt an 2009 und geht bis ins Jahr 2035. Und man hat eigentlich jedem Jahr geschaut, wie ist die Erwartung, dass sich die erneuerbaren Energien werden entwickeln. Und dann siehst du ein Jahr später, wie hat sich es wirklich entwickelt. Und es ist einfach, jedes Jahr ist die Entwicklung massiv schneller, als man es gedacht hätte. Und wir sind mittlerweile wirklich mit dem jetzigen Ausbau von der erneuerbaren Energien, dort, wo man vor ein paar Jahren gemeint hätte, werden wir im Jahr 2050 irgendwie sein. Das finde ich so etwas, wenn ich die Grafik anschaue, finde ich das einfach cool. Da läuft etwas.
Absolut, das ist erfreulich. Und da kann man vielleicht auch sagen, das ist zu einem rechten Teil China zu verdanken. Also die ganze Produktion von Solarenergie findet in China statt. Da gibt es Leute, die finden das nicht so lässig, weil dann hat man neue Abhängigkeiten. Ich finde, Hauptsache, wir haben genug Solarpanels, um da ein bisschen vorwärts zu kommen. Und es wird in China auch wahnsinnig viel investiert und neu gebaut. Bei Solarenergie wie bei Windenergie massiv mehr als Kohlen und AKW, wo China auch noch aktiv ist. Aber das finde ich auch, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und China hat ursprünglich gesagt, ja, bis 2060, glaube ich, wollen sie auf 1,5 Grad Kurs sein, wenn man da die Pariser Klimaverträge anschaut und es sieht massiv besser aus, auch in China. Oder so. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, wo man kann sagen, die ist erfreulich. Und das ist auch dem Umstand zu verdanken, dass Solarenergie wahnsinnig billig geworden ist. Wenn man denkt, was das noch vor 20 Jahren gekostet hat, dann ist das heute einfach nur noch ein Bruchteil. Und wie viel Modul das man installiert, das kommt heute schon gar nicht mehr drauf an, sondern es ist nur noch die Arbeit rundherum eigentlich, wo ins Gewicht fällt bei einer Solaranlage. Und da kann man jetzt gespannt sein, ob bei den Batterien zum Beispiel eine ähnliche Entwicklung auf uns zukommt, ob die auch nochmal massiv billiger werden. Da gibt es durchaus erfreuliche Entwicklungen, ja, da gebe ich dir recht.
Und das gibt aber ja häufig auch den Gegenwind, wenn man sagt, hey, China macht da einiges richtig, weil gleichzeitig hat China ja immer noch einen gigantischen Ausstoß aus der Kohleproduktion und aus Kohleenergie. Kohlestrom ist immer noch gross. Es werden teilweise sogar noch neue Kohlekraftwerke gebaut. Da gibt es auch wirklich Leute, die sagen, hey, China ist des Teufels, und andere sagen, hey, China ist da mega vorbildlich, weil eigentlich machen sie extrem viel vom Zubau.
Ja, also man muss sich auch bewusst sein, sie machen das ja nicht nur für China selber, sondern China ist die Fabrik der Welt. Mhm. Und jeder, der mal auf das Etikett von seinem Kleidungsstück oder von seinem neuen Möbel schaut, muss häufig feststellen, dass das halt ein chinesisches Produkt ist. Und insofern, wenn man den Klimafußabdruck der Schweizerinnen und Schweizer anschaut, dann sieht das im Inland relativ gut aus, aber es kommt nochmal doppelt so viel importiert dazu. Und eben, das ist halt ein rechter Teil, der in China passiert, der eigentlich uns geschuldet ist.
Mhm, aber eben die ganze chinesische Industrie, die das alles produziert, die braucht ja selber auch sehr viel Energie und für das wird eben viel erneuerbare Energie auch zugebaut. Ist das bei uns unmöglich? Also könnte die Schweizer Industrie, die ist ja nicht mehr so gross, aber können wir in der Schweiz auch das, könnte man das nachhaltiger machen?
Das kann man sicher. Also, es gibt noch ein paar sehr energieintensive Industriezweige in der Schweiz.
Die Aluproduktion im Wallis oder
Aluminium,
so.
Genau. Dann Zementwerke haben wir, glaube ich, auch immer noch. Stahlwerke hat es noch ein paar. Und das ist überall die Frage, wie bringt man das wirtschaftlich hin? Kann man nachher die bisschen teureren Produkte, die mit nachhaltigerer Energie produziert worden sind, auch wieder verkaufen? Steigt da die Nachfrage quasi im Gleichschritt mit der Umstellung von der Produktion?
Ich finde es gerade spannend, euch bei diesem Thema zuzuhören, weil wir reden über China, über Kraftwerke, über Strompreise, über Batterien. Und das ist für mich als Einzelperson gerade so ein bisschen das schafft so eine Ohnmacht, weil das sind alles so grosse Themen, fast schon politische Themen zum Teil, die ich doch als Einzelner fast nicht machen kann. Oder wir haben in den anderen Podcast-Folgen darüber geredet, wie ich reisen kann, was ich kann essen kann, wenn ich dort einen Effekt habe. Und da hat man manchmal das Gefühl, man ist fast ein bisschen ohnmächtig dem ganzen riesigen System ausgeliefert. Wie siehst du das?
Also ich sehe das genau gleich, da haben nicht alle gleich viel Einfluss drauf. Sowieso der Einfluss von einzelnen Personen ist relativ beschränkt. Man kann auch sagen, der Einfluss von der ganzen Schweiz ist ein bisschen beschränkt, aber dann könnte ich auch sagen, was soll ich noch Steuern zahlen? Das kommt jetzt für die Kantonskasse und Bundeskasse nicht so wahnsinnig drauf an. Also ja, im Einflussbereich ist wahrscheinlich schon die Politik, die du erwähnt hast, oder? Sie hat eine politische Dimension, das Ganze, und mit Abstimmen und Wählen können wir ein bisschen etwas steuern. Und dann habt ihr schon ein paar Themen gehabt, wie das Reiseverhalten oder das Essverhalten, wo man auch einen rechten Einfluss eigentlich hat, so jetzt auf den persönlichen Fußabdruck. Wobei mir das Konzept vom persönlichen Fußabdruck eigentlich nicht so gefällt, seit ich weiss, dass der Ölindustrie erfunden hat, um die Verantwortung von sich abschieben. Und ich kann auch Leute verstehen, die sagen, es gibt eigentlich keine individuelle Verantwortung, solange man sich im Rahmen der Gesetze verhält, macht man ja nichts wirklich falsch oder etwas, was gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Also ich habe mir selber auch mal sagen, früher habe ich die Erwartung gehabt, dass alle Einzelpersonen das Maximum machen sollten. Und die habe ich irgendwann abgeschrieben und gesagt, nein, ich mache das, weil es für mich so besser stimmt und weil ich meiner Familie und meinen Nachkommen gegenüber das bessere Gefühl habe, wenn ich mich so verhalte, wie ich das einigermaßen vernünftig finde. Aber ich erwarte das jetzt nicht von allen anderen. Oder? Und vorher war die Frage, mit was für Leuten habe ich zu tun? Ich habe mit Leuten zu tun, die sich den ganzen Tag mit Energie beschäftigen und auch die fliegen noch in die Ferien zwischendurch mal. Oder? Also ich finde, das muss auch erlaubt sein. Und ich mache da niemandem mehr einen Vorwurf heutzutage.
Wenn wir bei den Einzelpersonen sind, dann, wenn es um Energie geht, sind wir sehr schnell beim Wohnen, oder? Nico, wie wohnst du?
Hey, ich wohne ein bisschen speziell. Wir haben ein Wohnbauprojekt mit einer Genossenschaft zusammen gemacht. Und zwar mit 4 Familien. Wir haben uns zusammengetan und mit dieser Genossenschaft ein neues Haus gebaut, vor 5 Jahren. Und es war für uns von Anfang an klar, dass wir das so nachhaltig wie möglich machen. Und wir haben als Herzstück eigentlich von diesem Projekt ein Eisspeicher. Das Haus, das wir sehen, das war früher ein Bauernhof und der hatte noch so einen Gülletrog im Boden. Oder? Der hat, oh, jetzt habe ich 600 Kubikmeter, hat das sein, Wasser drinnen gehabt oder Gülle oder was auch immer. Und den haben wir jetzt abdichtet nochmal, ein Deko drauf gemacht und dort ist ganz viel Wasser drin. Und dort hat es so einen Schlauch durch mit Kühlflüssigkeit. Und im Sommer, jetzt im Moment, machen wir über das Dach, dort haben wir Wärme, wie sagt man das?
Solarthermie.
Genau, Solarthermie, also das Wasser wird über das Dach gepumpt, es wird warm und es geht in den Eisspeicher, der heizt sich auf. Ende Sommer ist der so gemütlich in 25, 28 Grad warm und im Winter können wir die Energie dort rausziehen, bis es irgendwann sogar anfängt zu gefrieren. Und das ist sehr cool, weil durch das Gefrieren wird mega viel Energie nochmal freigesetzt und wir können easy das ganze Jahr lang unser ganzes Haus wärmen mit dem. Wir können sogar im Sommer kühlen. Das ist mega cool. Immer im Frühling irgendwie oder Anfang Sommer stellen wir um. Dort tun wir kühlen. Plus, wir haben natürlich eine grosse PV-Anlage, Photovoltaik, auch noch auf dem Dach drauf, wo wir den ganzen Strom fürs Haus machen. Es reicht sogar für unsere 2 Elektroauto-Tanke, mindestens im Sommer. Wir sind nicht komplett autark, also das Haus hängt schon am Netz, weil im Winter haben wir zu wenig Strom. Aber über das Jahr durch produzieren wir eigentlich mehr Energie, als das ganze Haus braucht. Es ist natürlich auch super isoliert und das ist wirklich so ein Pionierprojekt. Auf das bin ich schon auch ein bisschen stolz. Haben wir, eben, die Genossenschaft hat es finanziert, der bin ich sehr, sehr dankbar, weil für uns privat wäre es nicht möglich gewesen. Aber wir haben fest mitgedacht, mitgeplant vom ersten Moment an. Und das Fakt, es ist auch einfach schön zu wohnen so, wir haben es wirklich bequem.
Aber eben, es ist natürlich nur möglich, wenn die finanziellen Mittel da sind. Und das ist die allermeisten natürlich nicht.
Also eben, Genossenschaften gibt es viel. Man kann sich einer Genossenschaft anschließen, man kann sogar eine Genossenschaft gründen. Das kennen ja Leute, die das gemacht haben. Aber ja, es ist klar, wenn man einfach eine Mietwohnung sucht, dann kannst du natürlich nicht vom Vermieter so etwas einfach verlangen. Wie, du wohnst ja zu Miete, oder?
Ich wohne zu Miete in der Stadt Zürich in einem Mehrfamilienhaus. Und ich bin heute Morgen aus dem Haus gegangen und habe realisiert, ich weiss gar nicht, was wir für eine Heizung zum Beispiel eingebaut haben.
Also du weißt nicht, ob du eine Ölheizung im Keller hast?
Nein, ich weiss es effektiv nicht. Simon. Weil das, also ich müsste jetzt glaube mal in den Keller schauen, ja, ob irgendein so ein Ding offen ist, wie die Räume sind.
Wenn du überhaupt reinkommst, gell? Ja, genau. Es geht ja nichts voilà. Da in dem Sinn. Mhm.
Und selbst dann frage ich mich, wenn ich das weiss, also was nützt mir das konkret? Weil ich kann es ja nicht ändern. Ich kann ja nicht... Also ich könnte natürlich
einen Brief schreiben,
du einen Brief schreiben, du könntest bitte die Ölheizung ersetzen. Aber ganz ehrlich, also erstens mal bin ich auch froh in die Wohnung und zweitens, ich habe das Gefühl, der Hebel ist extrem begrenzt. Und das ist eine Diskrepanz, die wir da haben von mega viele Leute sind zu Miete. Ich glaube, mega viele Leute wissen dann nicht, wie sie bei ihnen geheizt wird. Und dort bist du so ein kurzer Hebel.
Du kannst ja der Verwaltung im ersten Schritt mal sagen, du wüsstest da noch einen guten Energieberater, oder?
Fändest du es jetzt sinnvoll, Thomas, wenn ich der Verwaltung schreibe? Meinst du, es könnte etwas bewegen?
Ich glaube, wahrscheinlich nicht unbedingt. Es ist so, in der Stadt Zürich wird viel mit Gas geheizt. Und die Stadt Zürich hat auch einen klaren Plan, um die Gasnetze stilllegen. Früher oder später kommt da ein anderes Heizsystem. Und je nachdem, wie weit das man im Quartier ist mit der Planung, häufig gibt es dann Fernwärme als Alternative, wo man sich anhängen kann, ist es auch sinnvoll, eine alte Heizung noch weiterlaufen zu lassen, bis dann die Fernwärmerohre verlegt sind und man sich dort anschliessen kann. Was ab und zu gemacht wird, und da könnte man jetzt eine Verwaltung für allenfalls drauf auflupfen, wenn man das Gefühl hat, die sind ein bisschen hinter dem Mond und checken das selber nicht. Es gibt auch Angebote, um alte Gasheizungen zurückzukaufen in der Stadt Zürich. Die Stadt Zürich hat eine eigene Energieberatung, also dort ist EKZ nicht zuständig primär. Und darum denke ich, wärst du bei der Energieberatung von der Stadt am richtigen Ort, um mal anklopfen und dort kann man auch mal vorbeigehen. Die haben auch ein Büro, wo man einfach reinmarschieren kann und fragen und könntest dort mal schauen, ob die einen Tipp haben für das Gebäude, wo du drin wohnst, wenn du dich dem Thema wirklich willst annehmen.
Wie ist es denn in der Schweiz eigentlich mit so den Balkonkraftwerken? Das sehe ich im Ausland immer mehr Leute, die wirklich an ihrem Balkon und Mietbalkon einfach ein grosses Solarpanel herentun. In der Schweiz sehe ich das nicht. Ist das erlaubt? Gibt es das bei uns überhaupt?
Da bin ich recht stolz. Die EKZ Energieberatung ist die erste Institution in der Schweiz, die mit Förderbeiträgen unterstützt hat, cool. Die Balkonkraftwerke oder die Stecker-Solaranlagen, wie wir dem gesagt haben. Wo die eben noch viel weniger bekannt waren, haben wir da so eine Förderaktion gemacht und ich durfte die intensiv begleiten, weil ich schon vorher so eine Stecker-Solaranlage hatte. Bei mir steht sie auf dem Gartenschopf.
Und die bringt etwas?
Die bringt etwas, die deckt so den Grundbedarf, der in einem Haushalt immer vorhanden ist. So zum Beispiel für die Internetinfrastruktur oder bei den meisten Leuten läuft das Modem und vielleicht noch der Fernsehanschluss und der Kühlschrank und einfach so die Verbraucher, die immer ein bisschen Strom zapfen, die kann man gut mit so einem Balkonkraftwerk abdecken. Und es ist auch grundsätzlich die Installation von Seite der Elektrizitätswirtschaft erlaubt. Also man kann sich das einfach posten und einstecken und dem EW melden, ich habe das jetzt. Und das langt eigentlich. So, von der Stromseite her. Von der Gebäudeseite her sieht es ein bisschen anders aus. Da kann jetzt ein Mieter wie der Simon nicht unbedingt einfach das an seinem Balkon mal montieren, sondern er braucht eine Zustimmung vom Vermieter. Mhm. Und das ist in Deutschland jetzt, glaube ich, gerade geändert worden, dass man diese Zustimmung nicht mehr braucht. Aber bei uns ist es halt der Besitzer vom Gebäude, der für die Sicherheit verantwortlich ist und damit da nicht irgendwelche Lotterinstallationen gemacht werden, die dann potenziell Passanten gefährden auf dem Trottoir unten oder so, denke ich, ist es auch sinnvoll, dass man da die Verantwortlichkeiten klar regelt.
Und punkto Sicherheit kommt man ja auch noch zur Netzstabilität. Also wenn jetzt alle anfangen, aber es gibt jetzt immer mehr Stromproduzenten auf allen möglichen Dächern, in allen möglichen Formen. Das liefert manchmal Strom, manchmal nicht. Das ist auch eine riesige Challenge, oder? Dass das Netz stabil bleibt.
Ja, bei einem Balkonkraftwerk, das in der Schweiz maximal 600 Watt Leistung darf haben und die auch nur ganz selten liefert, ist das nicht so ein Thema. Eben der grösste Teil von dem Strom, der das produziert, der wird vor Ort sofort verbraucht durch die Verbraucher, die sowieso rum ist. Und bei der schwankenden Netzbelastung muss man sich auch bewusst sein, dass ganz andere Einflussfaktoren, grosse Verbraucher wie die Autos, die zur Abend eingesteckt werden oder Boiler, die zum Teil nach Zeit gesteuert laufen und alle um die gleiche Zeit einschalten. Oder wenn alle Leute würden zur gleichen Zeit Haar föhnen, hätten wir auch ein Problem. Oder? Also, da gibt es ganz viele Einflussfaktoren, schwankenden Verbrauch auch, sodass jetzt schwankende Einspeisung nicht per se ein Problem ist.
Wir haben jetzt über das Lichterlöschen geredet, über Balkonkraftwerke, über die Heizungen. Was gibt es sonst noch für Sachen beim Wohnen im Alltag, wo du sagst, hey, da kann man recht einfach vielleicht ein bisschen Energie sparen oder das ist vielleicht auch einfach überschätzt?
Also fangen wir mal mit dem an, was am einfachsten wäre zum Sparen und das hängt wieder mit dem Heizen zusammen. Wasser aufheizen ist sehr energieintensiv. Dann hört man zum Teil so im Zusammenhang mit, wo ist es jetzt effizienter zum Spaghetti kochen oder wie mache ich die Eier am besten? Einer von unseren immer wieder gern gelesenen Artikeln, da geht es darum, was der Adolf Ogi, damals Bundesrat, empfohlen hat, zum sparsamen Eier kochen. Das ist aber viel weniger einen grossen Hebel als das Duschen oder das Baden. Also das Warmwasser, das wir für die Hygiene den Ablauf dranlassen, in der Regel. Das ist ein grosser Hebel und da kann man mit einer Sparbrause und einer Beschränkung der Duschzeit also sehr viel rausholen.
Okay, also nicht mehr eine Viertelstunde heiss duschen am Morgen.
Genau, und das kannst du auf 5 Minuten einschränken oder vielleicht auf 10, wenn man lange Haare hat und die auch noch gründlich durchschamponieren oder so. Da geht es vielleicht nicht ganz so kurz. Ich glaube, die durchschnittliche Zeit, die wir mal ausgerechnet haben, ist irgendwie so 7-8 Minuten. Und das ist ein vernünftiges Mass. Und eben, wenn man dann eine Sparbrause verwendet, statt irgendwie eine Wasserfalldusche, dann ist das halt auch von der Durchflussmenge her ein sehr wesentlicher Unterschied.
Ist schon etwas, was ich an unserem Haus schätze, weil wir das Warmwasser eben ein Grossteil wird über das Dach aufgeheizt. Und seit wir dort wohnen, mache ich mir ein bisschen weniger schlechtes Gewissen oder nicht mehr ein schlechtes Gewissen. Ich finde, hey, die Dusche, das ist jetzt okay. Ich darf jetzt da duschen und das geniessen. Ich tue nicht eine Viertelstunde duschen, aber...
Ja, also die Solarthermie wäre für das auch extrem effizient.
Mega.
Es ist einfach so, dass der Strom vielseitiger verwendbar ist und darum haben sich quasi die Photovoltaikanlagen durchgesetzt und die Solarthermie wird nicht mehr so häufig verwendet wie noch in der Anfangszeit von der Photovoltaik, wo die Photovoltaik sehr teuer war und vergleichsweise die Solarthermie sehr effizient und günstig.
Ein anderer Punkt ist noch die Klimaanlage. Das ist ja eigentlich in der Schweiz nicht so ein riesiges Ding, wenn man es mit dem Ausland vergleicht. Jetzt wird es aber bei uns in der Sommer auch immer heißer und gerade in Gebäuden, die nicht top isoliert sind und so weiter, wird es schnell mal schwitzig. Ist das für dich ein No-Go? Oder wo kann man dort? Ist die Zukunft von der Schweiz so wie in Griechenland, dass man überall Airconditioning installiert hat?
Also man muss sich bewusst sein, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt. Und die Schweiz, kann man sagen, erwärmt sich etwa doppelt so fest wie die Welt im Durchschnitt. Das heisst, wenn wir jetzt bei 1,5 Grad sind, dann ist man in der Schweiz bei 2,8 oder 3 Grad, wo es schon wärmer ist als in der vorindustriellen Zeit. Und das wird so weitergehen, oder? Also auch wenn wir jetzt morgen kein CO2 mehr würde in die Luft blasen, was schon dort ist, ist dort und das heizt noch 1000 Jahre weiter. Darum ja, da kann man ganz klar davon ausgehen, dass die Hitzetage und Tropennächte bei uns zunehmen und entsprechend auch der Wunsch nach Kühlung und Klimaanlage. Wir machen das selber auch, dass wir mit der Wärmepumpenheizung ein bisschen den Boden abkühlen und so die Temperatur in den heissesten Sommermonaten können 1-2 Grad reduzieren, was zum Schlafen durchaus angenehm spürbar ist. Und auch wir haben jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, weil wir der erforderliche Strom gleichzeitig auf dem eigenen Dach können produzieren. Jetzt in der Stadt sieht das natürlich ein bisschen anders aus und da kann ich auch verstehen, wenn man dort eher zurückhaltend ist mit dem Bewilligen von Klimaanlagen, weil jede Klimaanlage, die läuft und eine Wohnung kühlt, heizt gleichzeitig den Strassenraum auf, also macht die Stadt für alle anderen heißer. Da gibt es schon zwei Seiten von der Medaille. Aber ich glaube, ein klares Zeichen, dass man da mehr muss darauf achten muss, ist zum Beispiel das Minergie-Label, wo man heute, um das zu bekommen, muss nachweisen, dass man eben für die zukünftigen Temperaturen mit dem Gebäude kann gerecht werden kann. Dann gibt es auch viele gesundheitsrelevante Bereiche oder produktionsrelevante Bereiche. Also in Büro, in Spitälern, in Schulen wird einfach weniger effizient geschafft, wenn es 28 oder 30 Grad warm ist. Hitzefrei kennt man auch von früher, oder? Und in so Umgebungen gibt es quasi eine staatliche Pflicht, um dafür zu sorgen, dass die Raumqualität normal oder gesund bleibt.
Da gibt es doch jetzt so in der Stadt Zürich das Pilotprojekt oder den Plan, um das Wasser aus dem Zürichsee zu nehmen und mit dem einerseits heizen und andererseits aber auch kühlen, oder?
Ja, das wird schon an einzelnen Orten gemacht und immer mehr Gemeinden rund um den Zürichsee haben gemerkt, dass das eine gute Art ist, um so Fernwärme zu erzeugen und dass man den See da gut kann als Wärmequelle brauchen. Das ist sehr effizient. Übrigens, ich glaube, die älteste Wärmeentnahmestelle ist an der Limit in der Stadt Zürich, wo man das schon seit 50 oder 70 Jahren oder so macht. Das ist einfach schon viel länger, als man eigentlich denkt.
Von dieser Wärmequelle, jetzt ganz einen eleganten Übergang zu ganz einer anderen Wärmequelle. Bei mir an meinem Arbeitsweg, Zwinti, komme ich am Industriequartier vorbei und dort sind wir im Moment gerade ganz, ganz grosse Wärmequellen am Bauen. Es gibt nämlich gerade das zweite Datencenter, eins steht schon dort, das zweite ist nebendran, ist eine grosse Baustelle. Die hat dort das Gebäude aufgezogen ohne Fenster, nur eine Betonhülle und es hat kein Fenster, es war einfach eine grosse Wand gewesen. Und ich habe mich gefragt, was gibt das? Und irgendwann bin ich auf den Gedanken gekommen, hey, es könnte sein, dass es ein Datencenter ist. Und das ist so, es sind jetzt zwei, also es werden zwei. Und zwei krasse Sachen. Also das Erste, was ich krass finde, ist eben der Energiebedarf. Das Datencenter hat eine Spitzenleistung von 100 Megawatt. Und das ist etwa gleich viel, wie die ganze Stadt Vinti zu Spitzenzeiten hat. Einfach so ein Gebäude mal. Und das Zweite, was mich schockiert hat, ist, es gibt keinen Plan, um die Abwärme irgendwie zu nutzen. Das verpufft einfach.
Ja, das ist schade, oder? Eigentlich sollte man so Wärmequellen bevorzugt dort bauen, wo man auch die Abwärme wieder nutzen kann. Dann wäre es quasi nur halb so schlimm, der enorme Stromverbrauch, den die haben. Das lässt sich aber halt häufig schlecht kombinieren. Also im Industriegebiet wären es allenfalls andere Industriebetriebe, die einen Wärmebedarf haben, die das wieder könnten brauchen. Aber dort hast du selten so viele Wohnungen, dass man kann sagen, man könnte jetzt noch das ganze Quartier heizen. Oder? Und Bauvorschriften in der Schweiz lassen das zu, dass man dort baut, wo man bauen kann und nicht nur dort, wo man auch noch die Abwärme nutzen kann. Und darum haben wir die unschöne Situation, dass man da so grosse Stromverbraucher in die Landschaft rausstellt und die Abwärme einfach in die Luft geht.
Es gibt immerhin jetzt noch, die Stadt Winterthur hat noch ein anderes Problem, wir haben zu wenig Schwimmbäder in der Stadt. Und es gibt jetzt Pläne, dass man dort in die Nähe noch ein Schwimmbad tun würde, dann könnte man wenigstens das heizen damit. Das wäre da etwas.
Ja, das kann das ein bisschen mildern, aber ich glaube am Anfang in der Einleitung haben wir schon erwähnt, den enormen Stromverbrauch, den die KI bis nur schon 2030 wahrscheinlich weltweit wird erzeugen. Und da kann man sehr gespannt sein, da kenne ich unterschiedliche Szenarien für die Schweiz, wie das bis 2050 sich könnte entwickeln. Also das geht von 10% Anteil am Schweizer Stromverbrauch für KI bis zu 40%. Und das ist einfach, das wäre enorm, oder? Das sind gerade nochmal ein paar AKW mehr, die man dann da müsste bauen oder nochmal ein paar tausend Windräder mehr, die wir ja nach wie vor eben eigentlich zu wenig haben.
Und man weiss aus Umfragen, die Bevölkerung, also in der Schweiz habe ich keine Zahlen, aber zum Beispiel aus den USA, ich weiss, die Bevölkerung hat wirklich nicht gerne die Datenzentren, niemand will die in der Nachbarschaft. Und gleichzeitig läuft da drin ja nicht nur KI, da drin sind auch meine Spotify-Songs gespeichert und meine Netflix-Videos kommen auch von dort, oder? Was ist denn da dein Umgang damit? Also die Datenzentren, die werden ja schlussendlich gebaut, weil sie jemand braucht. Sollten wir weniger Sachen brauchen?
Ich glaube, wir müssen noch herausfinden, wo das die technischen Möglichkeiten sinnvoll eingesetzt sind. Also zum Beispiel jetzt im Strombereich, wenn man herausfinden kann, dank den Daten, die man hat und wenn man da mit künstlicher Intelligenz die kann analysieren kann, wo das noch zusätzlich Sparpotenzial gibt oder wo das man vielleicht das Netz gar nicht so stark muss ausbauen muss, wenn man ein bisschen besser steuert, dann ist das sehr eine sinnvolle Anwendung von KI. Umgekehrt, wenn ich probiere, im Excel eine Grafik mir von der KI erstellen zu lassen und sie nach 10 Minuten oder einer Viertelstunde üben, entnervt fortwirf und nochmal von vorne anfangen, von Hand, dann ist das nicht so ein effizienter Einsatz gewesen von den KI-Möglichkeiten. Und ich glaube, da müssen wir jetzt alle diesen Technologien noch ein bisschen Zeit geben, auch zum Besserwerden. Es ist heute viel versprochen, wo nicht wirklich funktioniert, denkt es mich. Und umgekehrt haben wir noch recht wenig Erfahrung drin, wie man das sinnvoll braucht. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, das zu lernen, wo das gut investiert ist, dann kann das uns helfen, um effizienter zu werden und um die Energie sinnvoll einzusetzen, die man dort verbrötelt.
Also einerseits sich selber überlegen, ist es das wirklich nötig, das jetzt nochmals zu nutzen. Andererseits aber gleich, haben wir genug auch politische Möglichkeiten oder sagen wir mal so globale Techniken, um dass wir auffangen, wenn jetzt eine Technologie kommt, wie jetzt eben KI, die einfach massiv Strom braucht innerhalb weniger Jahren, um das irgendwie können auffangen und bräuchte es Regeln, bräuchte es irgendetwas, um dem gewachsen zu sein?
Ist recht schwierig, glaube ich. Also im Moment ist wahrscheinlich so ein bisschen der Hinderungsgrund, wieso dass es nicht noch schneller geht, dass zum Teil der Anschluss ans Stromnetz einfach nicht mehr möglich ist. Und das sieht man jetzt auch zum Beispiel in den USA, dass die grossen Rechenzentrenbetreiber gerade auch noch selber zu Stromversorger werden. Also die sagen ja, wenn mir niemand den Strom liefern kann, wo ich jetzt ein neues Rechenzentrum baue, muss ich halt gerade noch ein Kraftwerk nebenan stellen. Und das ist dann vielleicht ein AKW, das man reaktiviert, oder vielleicht ist es auch ein Gaskraftwerk und dafür kauft man dann irgendwo anders Windstrom und sagt, ja, theoretisch ist das jetzt mit Windstrom betrieben. Da wird auch noch ein bisschen getrickset, um das dann wieder schön zu rechnen.
Ja, also eben, Google hat vor, keine Ahnung, es ist 5 Jahre oder 8 Jahre oder so, irgendwann mal eine mega Nachhaltigkeitsstrategie gehabt und gefunden, wir machen ganz Google, der ganze Betrieb läuft nur noch auf erneuerbare Energie. Das ist unser klares Ziel, relativ klein. Und das ist ja jetzt alles über Bord geworfen worden, weil wir einfach gemerkt haben, wir müssen bei der KI nachher, sonst laufen uns die anderen davon. Also ich weiß nicht, ob es komplett über Bord geworfen worden ist, aber auch sie brauchen massiv Strom aus dreckigen Quellen. Also plötzlich ist dir das nicht mehr so wichtig.
Ja, also eben, da sind wir jetzt tief in der Politik und in der Energiepolitik sieht man das auch an anderen Orten. Vor ein paar Jahren haben auch Erdölfirmen versprochen, sie werden jetzt grün und fangen an in Windenergieanlagen investieren. Und ein bisschen darauf haben sie dann die Strategie wieder geändert und gesagt, nein, Erdöl ist doch das, wo wir uns auskennen und wo wir weiter machen wollen. Das ist so ein bisschen ein ständiges Auf und Ab. Und ja, das ist durchaus auch etwas, wo mir natürlich Sorgen macht. Jetzt wären wir wieder bei der Klimaangst, oder? Dass da viele Entwicklungen auch in die falsche Richtung gehen. Wir haben am Anfang von der guten Entwicklungen geredet und wo das vorwärts geht. Und wenn man auf der anderen Seite halt die Bereiche sieht, wo es zu wenig schnell vorwärts geht, dann wird es sehr schwierig. Also ich kenne einen Professor in der Schweiz, der eine Idee hat, wie man das könnte lösen könnte. Ganz an den Quellen. Er sagt, es gibt irgendwie 300 Erdöl- oder Kohleproduzierende Firmen auf der Welt. Und wenn man die alle am Anfang an den Quellen würde mit CO2-Steuern oder Abgaben belegen, dann könnte man das Geld nehmen und in der Bevölkerung verteilen. Und das würde eigentlich eine Verbesserung herbeiführen. Nur, dass das passiert, gibt es im Moment keine Anzeichen dafür.
Und wenn wir bei Politik sind, hast du das Gefühl, das, was im Moment im Iran passiert, wo ja der Donald Trump ist ein grosser Gegner von erneuerbaren Energien, er verhindert ja alles Mögliche. Gleichzeitig hat er jetzt dazu beigetragen, dass die Straße von Hormuz zu ist, der Erdölpreis geht in die Höhe und ich sehe so viele Beiträge online, ich gebe zu, das ist nicht ausgewogen, aber so viele Leute, die ich sehe, jetzt ist für mich genug heute und jetzt kaufe ich mir ein Elektroauto. Hast du das Gefühl, aus dieser Katastrophe kann etwas Gutes rauskommen? Kann das einen Schub geben?
Ich hatte befürchtet, dass das ein relativ kurzfristiger Effekt könnte sein, weil die Leute auch schnell wieder vergessen, wenn einmal etwas vorbei ist und zurück in alte Muster verfallen. Und wenn die Krisen jetzt nicht noch ein Jahr, zwei anheben, sodass es sich dann wirklich tief verankert und das Umdenken sich auch lohnt, wieder finanziell, dann gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das einen wahnsinnig nachhaltigen Effekt hat.
Also zurück zum Konstruktiven. Wo hast du das Gefühl, im Moment können wir in der Schweiz haben wir den grössten Hebel? Ich habe noch gedacht, die Schweiz ist doch so super in der Innovation. Weißt du, siehst du zum Beispiel coole ETH-Startups, die rauskommen und Batterietechnologie revolutionieren? Oder wenn wir jetzt einfach zum Schluss noch schnell in die Zukunft schauen, wo hast du das Gefühl, hey, die Schweiz, die kann etwas reissen?
Also grundsätzlich denke ich, wir hätten eigentlich alle Technologien schon, die es braucht, um die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Und ich glaube, es wäre durchaus auch eine grosse Chance für die Schweizer Industrie, um in vielen Prozessen zu zeigen, dass es eben auch nachhaltiger geht.
Eines der Themen, wo ich denke, wo die Schweiz schon auf dem richtigen Weg ist, das ist zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft. Wir haben ja nicht nur ein Energieproblem oder ein CO2-Problem, sondern auch ein Ressourcenproblem. Und da glaube ich, dass man das in der Schweiz je länger mehr erkennt und dass Firmen anfangen, so vorzugehen, so zu planen und Produkte anzubieten, sodass eine Entwicklung in Richtung Kreislaufwirtschaft möglich ist. Und wenn man dort zu Vorreiter werden könnte, dann wäre das natürlich eine tolle Entwicklung.
Mit dem positiven Ausblick schließen wir doch gerade die Episode ab. Vielen herzlichen Dank, Thomas Helmiger, für das Gespräch.
Danke euch.
Ich finde, du bist ein super Podcast-Gast, weil du weißt viel, du kannst das einfach abbrechen und du hast eine super Podcast-Stimme. Dich kann man ja noch mehr hören, oder? Du hast ja deinen eigenen Podcast.
Es gibt einen Energieexperten-Podcast, der ist nicht von mir allein, sondern wir besprechen dort Artikel, die bei Energieexperten auf dieser Informationsplattform erscheinen. Und ich habe da auch eine tolle Gastgeberin, die mich mit Fragen löchert und die mich zu Zusatzrecherchen motiviert. So können wir im Podcast auch einen gewissen Mehrwert bieten. Auf energie-experten.ch findet man diesen Podcast und wir könnten ihn auch sehr gerne in den Shownotes verlinken. Ich habe übrigens auch einen Podcast-Tipp.
Oh ja, gerne.
Der heisst Tipping Point. Es ist ein englischer Podcast und er erzählt die Geschichte von dem berühmten Buch, das der Club of Rome finanziert hat und das 1972 erschienen ist. Dort hat man so sehr schmal die Grenzen vom Wachstum aufgezeigt. Das hat mich sehr beeindruckt.
Super.
Sehr cool. Danke vielmals, bist du da gewesen. Danke, Simon.
Danke dir, Nico. Wir hören uns in wenigen Wochen wieder.
Macht's gut und gute Zeit.
Und immer schön das Licht löschen.
Genau, nicht vergessen. Der Podcast ist möglich dank der Arte Terra Climate Foundation als Hauptträgerin, der Stadt Zürich und dem One Planet Lab vom WWF. Danke für eure Unterstützung. «Kommt das gut?» ist eine Produktion von der Podcast-Schmiede. Produziert von mir, Nico Leuenberger, inhaltliche Mitarbeit Lucia Vasella, Postproduktion Andrea Blatter.